Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gesehen, die babylonische Gefangenschaft ist standgekommen durch 4 Deportationen der Juden aus ihrem eigenen Land nach Babylonien, in heutigen Südirak. Es war die Zeit von Babylon contra Jerusalem. Wir haben gesehen, 608 bis 538 besaßen die Babylonier ein Weltreich. Hier sehen wir, der ganze Nahe Osten, inklusive Israel und der Mittlere Osten, waren das Reich Babylons. Jeremia hat es klar vorausgesagt, und diese Nationen, das sind die Nationen rund um Israel, werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an den König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Und in diesen 70 Jahren kamen die Juden eben von 605 bis 538 unter babylonische Herrschaft. Babylon besaß die größte Herrlichkeit seiner Geschichte. Jerusalem war am Boden, die Juden gefangen zwischen Euphrat und Tigris. Da entstand der Psalm 137, an den Flüssen Babels saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Zion ist der Tempelberg. Das Ende kam, eben wie angekündigt, nach 70 Jahren babylonischer Herrschaft. Babylonien wurde erobert durch die Perser und Meder. Die Stadt Babylon durch einen Putsch erobert, König Belsatzar am Ende seiner Party getötet und in der Folge gab Kyros die Rückkehrerlaubnis. Und wir sehen, wie ungeheuer groß das babylonische Reich war. Von Indien bis Kleinasien und bis nach Afrika, Ägypten. Und damit war Israel eben fortan eine persische Provinz. Und so konnten diese Zehntausenden zurückkehren. Esra 1 und folgende beschreibt das. Sie gingen zurück an den alten Ort Jerusalem. Hier sieht man den Südabhang des Zionsberges. Das war ursprünglich die Davidstadt hier, die David erobert hatte. Etwa hier war sein Königspalast. Später hat dann Salomo die Stadt ausgebaut bis auf die Bergspitze. So. Und auf die Bergspitze, das ist der Fels, der sich heute im Felsendom befindet, da hat er den ersten Tempel draufgebaut. Also dahin kehrten die Juden zurück nach der babylonischen Gefangenschaft. Das Ziel war, dem kommenden Messias im Land zu begegnen, entsprechend der Prophetie. Viele reiche Juden blieben in Babylon und sahen sich als Geldspender und Unterstützer der Juden im Land. Man hat diesen Zylinder ausgegraben. Er hat eine Länge von 23 cm. Das ist eine originale Inschrift von Kores oder Kyros. Sie datiert aus dem Jahr 536 vor Christus. Und darin spricht Kyros über die Stadt Babylon und erklärt, wie er deportierte Volksgruppen aus Babylonien in ihre Heimat nach Assyrien und Iran zurückkehren ließ. Und wie er geraubte Götterbilder aus Babylon herausgab, um sie in die ursprünglichen Tempel wieder zurückzubringen. Das ist also völlig auf der Linie mit diesem Erlass in Esra 1, der sich aber an die Juden richtet. Ja, es ist nicht der gleiche. Dieser Erlass richtet sich an andere Völker, nicht an die Juden. Aber er ist genau auf der Linie des Erlasses in Esra 1. Das ist das originale Grab von Kyros oder Kores. Er starb im Jahr 529 vor Christus und auf dem Grab hier gibt es eine Inschrift, auf der Kores bittet in Ich-Form, dass man sein Grab bitte unversehrt lassen möge. Es ist heute ganz leer. Wir hören noch mehr von Darius Hystaspis. Das war dieser König, der von 522 bis 486 vor Christus regierte. Er hat in den Archiven nachgeforscht und den originalen Erlass von Kores, Kyros, gefunden. Und darum hat er dann die Erlaubnis gegeben zur Vollendung des zweiten Tempels in Esra 6. Hier auf dieser Säule in Persepolis sieht man auf dem Thron original Darius Hystaspis dargestellt. Also wir haben keine Fotos mehr von ihm, aber wenigstens so ein künstlerisches Abbild von ihm. Nebenbei gesagt, sieht man diesen Stab da in der Hand? Das ist das Zepter des Königs, das er jemandem entgegenstreckte, der unangemeldet in den Königssaal kam oder eben nicht. Das ist eine schöne Illustration für die Geschichte von Esther. Denn der König, der auf Darius folgte, ab 486, das war Ahasveros, Xerxes der Erste, der Mann von Esther. Man hat eine ganze Reihe von aramäischen Briefen entdeckt aus dieser persischen Zeit, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und das Wunderbare ist, man kann jetzt deutlich machen, das Aramäische auf diesen Briefen entspricht in Sprache und Schreibstil genau diesen Briefen, die wir im Buch Esra finden. Und das zerschlägt natürlich wieder diese bibelkritischen Theorien, die sagen, ja, das Buch Esra ist eine Fälschung aus späterer Zeit. Oder aus späterer Zeit. Also wir können das sprachlich sehr schön zeigen. Das Buch Esra ist absolut echt und diese Briefe sind wirklich originale Kopien, die Esra eingefügt hat in den Bibeltext. In Esra 6, Vers 4, da gibt Darius also den Befehl, der zweite Tempel soll zu Ende geführt werden und er gibt sogar Detailanweisungen und sagt, wie er gebaut werden soll. 3 Lagen von Quadersteinen und 1 Lage von neuen Balken. Nun, das kennen wir aus anderen Ausgrabungen. Zum Beispiel in Megiddo, in der Ebene Harmagedon in Nordisrael, findet man in Stratum 7 dieses Stadttor. Meine Tochter Elda zeigt hier da diese Zwischenschicht mit neuen Balken. Sieht man da 3 Steinlagen und dann kommt die Zwischenschicht. Das ist eine Kiesschicht, die abgedeckt wurde mit Balken. Und zwar als Erdbebensicherung. Wenn es in Israel bebt es ja relativ häufig, weil das ein Erdbebengebiet ist. Und durch diese Zwischenschichten mit Kies kann sich ein Gebäude flexibler bewegen, ohne dass es zusammenbricht. Und wir haben hier also für den zweiten Tempel eine Erdbebensicherung als Bauanweisung. Das entspricht dem Salomonischen Tempel, 1. Könige 7, Vers 12, war es schon beim ersten Tempel so. 3 Lagen und 1 Lage mit Balken. Das kann man schön übertragen. Eine Ortsgemeinde muss auch durch Erdbeben hindurch. Aber da sollte nicht bei jedem Beben die ganze Gemeinde dann zusammenbrechen. Sondern es braucht diese Zwischenschichten, die eine Flexibilität haben, die Spannungen und Verschiebungen aushalten können, ohne dass das Gebäude zusammenbricht. Das gehört gewissermaßen zur Bauanweisung des Tempels. Im Alten Testament können wir sehr schön aufs Neue übertragen. Esra 6, 7, da schreibt Darius in seinem Brief, lasst die Arbeit geschehen an diesem Haus Gottes. Der Landpfleger der Juden und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Nun, vor ein paar Jahren hat der Archäologe Lane Rittmeier das ursprüngliche 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempelplatzes wieder entdeckt. Das ist genau dieses Quadrat hier, aufgezeichnet auf dem heutigen Tempelplatz. Auf diesem 500 Ellen Quadrat hat man den zweiten Tempel unter Zerubabel wieder aufgebaut. Man sieht, da im Norden, das ist alles spätere Erweiterung unter Herodes, der den Tempel ja massiv nach Norden und auch nach Westen und nach Süden erweitert hatte. Auf die doppelte Größe. Nun, im Blick auf den dritten Tempel weiß man heute wieder, genau wo war das ursprüngliche 500 Ellen Quadrat, der eigentlich heilige Bezirk, wo die inneren Vorhöfe gebaut werden müssen. Und Len Rittmeier hat auch die innersten Vorhöfe auf dem 500 Ellen Quadrat wieder identifizieren können. Es gibt hier dieses Quadrat, das nicht zentral im 500 Ellen Quadrat drin steht. Aus der rabbinischen Überlieferung wusste man, im Süden sind es 250 Ellen Abstand, im Osten 213, im Norden 115 und im Westen 100. Und wenn man nun dieses Rechteck der innersten Vorhöfe so einzeichnet, fällt der Platz des Tempelhauses direkt auf den Felsendom. Esra 2,68, und als sie zum Haus des Herrn in Jerusalem kamen, gaben einige von den Häuptern der Väter freiwillig für das Haus Gottes, um es an seiner Stätte aufzurichten. Man sieht die Wichtigkeit genau am ursprünglichen Ort. Übrigens, im 2. Jahrhundert nach Christus soll Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben haben, ihr dürft den Tempel wieder bauen. Und die Geschichte überliefert, dass die Samaritaner dann eine Delegation schickten zum Kaiser und sagten, erlaube das niemals. Wenn die Juden den Tempel wieder aufbauen, und den dritten Tempel, dann werden sie wieder gegen Rom rebellieren. Hadrian, ich habe die Erlaubnis gegeben. Die Samaritaner, ja dann sag ihnen, sie sollen ihn ein paar Ellen versetzt bauen. Und dann haben die Juden mit einer riesigen Wehklage das Projekt selber begraben. Das zeigt uns, wie wichtig der exakte Platz auf dem Tempelplatz ist. Nur nach 2000 Jahren wusste das niemand mehr mit Sicherheit und in den 90er Jahren ist das absolut klar wieder entdeckt worden. Der Standort des Altars kann jetzt auch durch diese Berechnungen und Lokalisierung von Len Rittmeier genau festgestellt werden. Esra 3,3. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Der Pfeil hier zeigt die exakte Stelle an, wo der Altar stand. Also schön außerhalb des Felsendomes, des Platzes des Allerheiligsten auf dem Felsen, neben dem kleinen Kettendom hier. Also man könnte da die Steine hinlegen. Wir haben bereits davon gelesen, im nachfolgenden Jahr wurde der Grund des Hauses gelegt. Was ist denn dieser Grund? Hier haben wir einen Querschnitt durch den zweiten Tempel, durch das eigentliche Tempelhaus. Wir sehen, das ist die Vorhalle, hebräisch Ulam. Dann kommt das Heilige, hebräisch Kodesh, dann der Scheidevorhang und dahinter Kodesh HaKodashim, das Allerheiligste. Und wir sehen, das Allerheiligste ist genau auf dem Felsen, der heute im Felsendom drin ist. Man sieht sogar im Felsendom die Vertiefung von 1,5 auf 2,5 Ellen für die Bundeslade. Absolut zentral im Allerheiligsten drin, das ein Quadrat ist von 20 mal 20 Ellen. Schön parallel gezogen zu den Mauerlinien. Jetzt sieht man aber hier sehr schön, dieser Fels bildet eine Einheit mit dem Grundfelsen des Berges Zion. Und der Herr Jesus erklärt in Matthäus 16, er sagt zu Petrus, du bist Petrus, ein Stein. Und auf diese Petra, nicht auf diesen Petros, auf diese Petra werde ich meine Kirche oder Gemeinde bauen. Nun, wäre Petrus der Fels, dann müsste es heißen, auf diesen Petros werde ich bauen. Aber Petra ist das Wort für nicht für Stein, sondern für Fels. Und in den Psalmen heißt es, wer ist ein Gott als nur der Herr? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Also schon alttestamentlich, der Begriff Fels darf niemals auf einen Menschen bezogen werden, nur auf Gott. Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Herr, du bist Petros, ein Stein. Und auf diese Petra, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Paulus erklärt das noch deutlicher in 1. Korinther 3, Vers 11. Er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist gewissermaßen dieser Grundfels, auf dem das ganze Tempelhaus steht. Aber sehen wir, der Fels hier, heute im Felsendom, ist etwas mehr als 3 Meter höher als das Niveau hier der Vorhalle und des Heiligen. Und diesen Unterschied hat man aufgefüllt mit riesigen Steinblöcken. Da auf dem Felsengrund drauf. Und so wurde das Niveau eben angeglichen zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligen. Jetzt heißt es in Epheser 2, Vers 20, die Kirche ist aufgebaut, die Gemeinde, auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Dieser Fels hier gibt durch seine Position exakt die Richtung der Mauern an. Er ist Grund und Eckstein. Und die Apostel und Propheten sind gewissermaßen die Steinblöcke auf den Grundfelsen. Das ist die Grundlage der Kirche. Und worauf gründet sich der Glaube? Auf das, was die Apostel und neutestamentlichen Propheten, Markus war kein Apostel, aber ein neutestamentlicher Prophet, der inspiriert geschrieben hat, so auch Jakobus, Judas. So ist die Gemeinde aufgebaut auf das Zeugnis der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Und sie selber haben ihre Autorität nicht aus sich selbst heraus, sondern aus Christus. Und so bilden sie diesen Grund. Aber es ist klar, wenn später die Neuapostolen gekommen sind, im 19. Jahrhundert, die haben gesagt, wir haben jetzt neue Apostel, müssen wir sagen, hallo, jetzt sind wir doch in der Endzeit und bauen da oben, jetzt legen wir keinen neuen Grund. Und wenn heute wieder in der dritten Welle gesagt wird, wir haben wieder neue Apostel, das apostolische Amt soll wiederhergestellt werden in der Endzeit und auch die Propheten wieder, sie kommen, dann sagen wir, ja komm, dann, wenn ihr gekommen seid, dann könnt ihr wieder gehen. Wir brauchen das nicht. Wir haben den Grund, den legen wir oben am Dach nicht mehr. Und dieser Grund ist gelegt, die Schrift allein. Das ist unsere Grundlage. Und die Schrift hat ihre Autorität in Jesus Christus, der das Grundgebirge ist. Aber wenn man das so deutlich sieht, architektonisch dargestellt, dann versteht man plötzlich diese Dinge, die da in Esra vonstatten gingen, welche tiefe geistliche Belehrung und Bedeutung sie haben für das Verständnis des Neuen Testaments und für das, was Gemeinde ist nach Gottes Bauplan. So, dann können wir wieder die Stollen aufmachen. Wir machen 2 Minuten Pause, bis sie es alles abgestellt haben. Also wir haben das Problem mit dem Mikrofon und darum muss ich jetzt halt eine Hand nehmen. Wir fahren jetzt weiter mit Esra. Ist gut für dich? Ich habe bereits darauf hingewiesen, auf das Aramäische im Buch Esra, und vielleicht eine Kostprobe auch noch akustisch. Ich lese mal vor aus Esra 5. Man kann versuchen, ob man mitkommt. Da beginnt ja der Brief in Kapitel 5, Vers 7. Und da möchte ich lesen. Sie wünschen dem König Frieden. Darius dem König allen Frieden. Es sei dem König kundgetan und so weiter. Da lese ich. Malka Shlama Cholla. Yedia Lehewe Lemalka Di Azalna Lihud. Juda, ja, Lihud. Medinta Leveit Elaha Rapa. Elaha Rapa, das ist der große Gott. Elaha Rapa. Behu mit Bene Even Gelal, Beah mit Sam, Bechutlaya, Beavidta, Dach. Asparna mit Avda, Umatzlach, Bejethom. Also es klingt ähnlich wie Hebräisch, aber es ist doch eine ganz andere eigene Sprache. So, das nur als kleine Einlage. Wir fahren weiter mit Kapitel 6. Wie gesagt, Darius hat die Erlaubnis gegeben, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, und zwar vollendet wird durch den Archivfund in Ekbatana. Er sagte sogar, diejenigen, die sich gegen den zweiten Tempel wenden, sollen gekreuzigt werden. Die Perser haben nämlich mit der Kreuzigung begonnen in der Geschichte. Sie haben sie weitergegeben an die Griechen und die Griechen an die Römer. Und so lesen wir in Kapitel 6, Vers 11. Und von mir wird Befehl gegeben, welcher Mensch diesen Erlass abändern wird. Von dessen Haus soll ein Balken ausgerissen und er aufgehängt daran geschlagen werden. Das ist nicht Erhängung, sondern Kreuzigung. Und sein Haus soll dieserhalb zu einer Kotstätte gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass abzuändern, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, pünktlich soll er vollzogen werden. Das war also dieser Darius, den wir auf dem Bild gesehen haben. Jeder König soll gestürzt werden, der sich gegen diesen Erlass des Wiederaufbaus wendet. Und so musste auch das Römische Reich gezwungenermaßen untergehen. Denn das Römische Reich hat schließlich den zweiten Tempel zerstört. Hier wird das Gericht Gottes über die Feinde des Tempels angedroht. Und das entspricht neutestamentlich 1. Korinther 3, Vers 17. Nicht wahr? 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Also Menschen, die sich an der Gemeinde vergreifen, die bringen damit schwere Schuld auf sich und stellen sich damit automatisch unter einen Fluch Gottes. Das bezieht sich auf solche, die die Gemeinde verfolgt haben, durch die Jahrhunderte hindurch. Aber es bezieht sich auch auf solche, die Gemeinden spalten oder durch ihr Lehren zerstören. Die bringen ein Gericht Gottes auf sich. Zeitlich oder ewig. Oder beides. Dann wird der Tempel vollendet in Kapitel 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Also durch die Ermutigung dieser beiden Bibelbücher und durch den mündlichen Dienst wurde der zweite Tempel vollendet. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tag des Monats Adar. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Darauf wurden Opfer dargebracht, und zwar für alle 12 Stämme. Vers 17 am Schluss. Und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Obwohl das Volk ja nur teilweise zurück war im Land. Manche blieben in Babylon. Und noch viel mehr in der assyrischen Zerstreuung, die aus den 10 Stämmen. Aber sie sehen das ganze Volk Gottes. Sie sehen nicht nur sich selber. Und das ist etwas ganz Wichtiges in einer Erweckung, dass man wieder die Sicht bekommt für das ganze Volk Gottes. Auch wenn man nicht das ganze Volk ist, so muss man die Sicht haben für Gottes Plan, dass das ganze Volk Gottes einschließt. Wir haben gesehen, sie haben sich abgegrenzt gegen diejenigen, die sich nicht ausweisen konnten als dazugehörig. Sie haben sich abgegrenzt gegen solche, die nicht zum Volk Gottes gehörten, aber eine Ökumene wollten. Aber auf der anderen Seite haben sie das ganze wirkliche Volk Gottes immer im Auge gehabt, auch wenn es nicht beieinander war. Später kam noch eine Passafeier, und hier wird betont, dass sie auf Reinheit und Heiligkeit geachtet haben. Auch wieder ein Kennzeichen wahrer Erweckung. Die wahre Erweckung führt dazu, dass man bereit ist, die Dinge in seinem Leben zu ordnen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo viele Menschen, die möchten Gott erleben in ihrem Leben, aber sie möchten nicht mit dem alten Leben brechen. Das ist wirklich zum Teil ganz dramatisch zu erleben. Man will Gott erleben, aber man will das alte Leben nicht lassen. Und man kann alles Mögliche kann man vereinen mit dem Glauben. Aber hier eine wahre Erweckung zeigt sich darin, dass man bereit ist, aufzuräumen. Bei sich selbst. Und das Ganze ist gekrönt von Freude. So hört der erste Teil Esras auf. 6, 22. Und sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben und ihnen das Herz der Könige, des Königs von Assyrien zugewandt, sodass er ihre Hände stärkte in dem Werk des Hauses Gottes, des Gottes Israels. Wir sehen hier etwas ganz Schönes, nämlich die Souveränität Gottes. In den Sprüchen 21, Vers 1 heißt es: Gott lenkt die Herzen des Königs wie Wasserbäche. Und auch hier wird das betont: Gott hat den König damals so gefügt, dass er so positiv war gegenüber dem Werk Gottes. Also die Politiker in dieser Welt, wir denken, sie sind vielleicht eigenständig oder ein Opfer ihrer Berater, aber ihre Herzen sind in Gottes Hand. Und Gott kann sie lenken, wie er will. Das ist die Souveränität Gottes. Wie gesagt, zwischen Esra 6 und 7 kommt diese Lücke, wo das Buch Esther hineinpasst. Und nun gehen wir zu Esra 7. Nach diesen Begebenheiten unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, zog Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, und so weiter. Da wird sein ganzes Geschlechtsregister angegeben, bis auf Aaron zurück, Vers 5, und in Vers 6, dieser Esra zog hinauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz Moses, welches der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und weil die Hand Gott, des Herrn, seines Gottes, über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Dieser Esra geht nach Jerusalem hinauf, und in Vers 10 wird von ihm gesagt: Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das ist ein ganz zentraler Vers. Also Esra war ein Mann der Bibel. Das hat ihn charakterisiert. Und drei Tätigkeitswörter müssen wir hier beachten. Erforschen, tun, lehren. Und die Reihenfolge ist ganz wichtig. Wir müssen zuerst wissen, was ist Gottes Wille. Das lernen wir aus der Bibel. Und dann ist es wichtig, dass wir bereit sind, das umzusetzen in unserem eigenen Leben. Und dann können wir es auch wieder weitergeben. Vergleichen wir das Beispiel des Herrn Jesus in Apostelgeschichte 1,1, schreibt Lukas. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde. Jesus hat getan und dann gelehrt. Auch wieder die Reihenfolge, sogar beim Sohn Gottes. Und dann, wenn wir schauen, wie die Heiden Esra betrachteten. Der damalige König Artaxerxes, Artasasta, das war der Nachfolger von Esthers Mann. Der beschreibt Esra wie folgt in seinem Brief, Vers 12. Artasasta, König der Könige, Esra, dem Priester, dem vollendeten Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Als Heide sieht er, der Mann kennt die Bibel und stellt ihm diesen Empfehlungsbrief aus, dass er eben nach Jerusalem ruhig dort eben das Wort, das Gesetz seines Gottes lehren soll. Er hat also einen tiefen Eindruck gemacht durch seine Liebe zur Bibel. Und auch da in Kapitel 27 schreibt Esra, wie er dann gebetet hat. Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn zu verherrlichen, das in Jerusalem ist, und der mir Güte zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und allen mächtigen Fürsten des Königs. Und ich erstarkte, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Auch da wieder, Gott hat das Herz des Königs gelenkt. Zugunsten von Esra. Nun kommen wir zu Kapitel 8. Da haben wir zunächst eine Auflistung von den Leuten, die mit Esra zurückkehrten. Esra hat dann diese Leute zuerst mal versammelt im Irak, bevor der offizielle Aufbruch nach Israel stattfand. Ich lese Vers 15. Und ich versammelte sie an den Fluss, der nach Ahava fließt. Und wir lagerten da selbst 3 Tage. Und ich sah mich um unter dem Volk und unter den Priestern, und ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da sandte ich nach Eliezer, Ariel, Shemaia und Elnathan und Jarib und Elnathan und Nathan und Zekaria und Meschulam, den Häuptern, und Jojarib und Elnathan, den einsichtigen Männern. Und entbot sie an Ido, das Haupt in der Ortschaft Kassifia. Und ich legte ihnen Worte in den Mund, um sie zu Ido zu reden und zu seinen Brüdern, den Netinim, in der Ortschaft Kassifia, dass sie uns Diener für das Haus unseres Gottes brächten. Und sie brachten uns, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann von den Söhnen Machlis, und so weiter und so fort. Also Esra hat sich mal umgeschaut, wer kommt da alles mit? Und hat er gemerkt, da fehlen Leute, die eigentlich dabei sein sollten. Und hat wieder andere motiviert, bitte kommt doch, jetzt können wir aus Babylon gehen, jetzt ist die Gelegenheit. Vorher konnten sie es nicht. Das Volk Gottes war in Babylon gefangen. Und jetzt sollte man doch die Freiheit wahrnehmen zu gehen, wenn man kann. Nun, die Parallele ist die, Luther hat das erkannt, wenn er die Schrift verfasst hat, die babylonische Gefangenschaft. Er hat gewissermaßen das Volk Gottes, alle Erlösten, gesehen in Gefangenschaft während Jahrhunderten. Man durfte nicht mal die Bibel lesen, wenn man kein Priester war. Und im 16. Jahrhundert kam plötzlich ein Aufbruch den man nicht für möglich gehalten hatte. Und das hat eine Freiheit gegeben, eine Rückkehr zur Bibel, sodass man frei beginnen konnte, schließlich die Bibel zu lesen und zu studieren. Und so hat Luther das bereits verglichen mit einem Hinausgehen aus der babylonischen Gefangenschaft. Diese Freiheiten, die wir heute in Europa und in Nordamerika erleben, Freiheit im Glauben, die sind uns so selbstverständlich geworden. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Freiheit, die vielen Zeugen das Leben gekostet hatte im 16. Jahrhundert. Durch ihre Rückkehr zur Bibel und zur Bibel allein ist diese Freiheit gekommen. Und so können wir da eine Parallele ziehen im Buch Esra. Das Volk war geknechtet in Babylon und plötzlich kam, aber das hat Gott gewirkt, die Befreiung. Und wer gehen wollte, konnte gehen. Aber Esra sah auch gewisse, die blieben. Und er hat sie motiviert. Ihr seid Leute, die, wir brauchen euch. Ihr habt Verständnis. Und ihr könnt einen Segen sein fürs Volk Gottes. Viel mehr dort am Ort, den Gott auserwählt hat, als da in der Gefangenschaft. Am Ort der einzigen Gefangenschaft. Und Esra war also ein Mann, der andere motivieren konnte. Und ein Mann, der Glauben hatte. Und wusste, was beten heißt. In Vers 21 lesen wir, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Er hat also die Reise begonnen mit Gebet. Übrigens, so ein Tipp, das könnte man auch, wenn man Auto fährt, zuerst beten und dann fahren. Das hat Esra so gemacht. Und nun, die Erklärung ist interessant. Vers 22. Denn ich schämte mich vor dem König, eine Heeresmacht und Reiter zu fordern, um uns gegen den Feind auf dem Weg beizustehen. Denn wir hatten zu dem König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Aber der hat Zeugnis abgelegt beim König und hat gesagt, wir haben einen wunderbaren Gott, der kann uns bewahren. Und der setzt sich für uns ein. Und dann hat er sich überlegt, ja gut, wenn ich das gesagt habe und jetzt sage, kannst du mir eine persische Polizei mitgeben? Oder ein Armeekontingent? Das war ihm peinlich. Und deshalb hat er wirklich gebetet, dass Gott diese Reise gelingen lässt, ohne militärische Begleitung. Und so fasteten wir und erbaten dieses von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. So kamen sie alle sicher ins Land der Väter zurück. Ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebets, der eine innere Beziehung zu seinem Gott hatte. Wir merken das, wenn es immer wieder heißt, die Hand unseres Gottes. Vers 22. Vers 23. Erbaten dieses von unserem Gott. Diese persönliche innere Beziehung, die hatte Esra. Und dann kommt das traurige Kapitel 9. Er kehrt zurück an den Ort der Erweckung. Aber war das wirklich der Ort, wo alles so toll war? 9,1. Und als dieses ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder nach deren Gräueln abgesondert, nämlich der Kanaaniter, der Hethiter, der Perisiter, der Jebusiter, der Ammoniter, der Moabiter, der Ägypter und der Amoriter. Denn sie haben von ihren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. Und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die da zittert, vor den Worten des Gottes Israels, wegen der Treulosigkeit der Weggeführten. Und ich saß betäubt bis zum Abendopfer. Esra sieht, die sind zwar zurückgekehrt und es sieht alles so neu aus, so
erneuert aus, aber die haben begonnen, sich plötzlich wieder mit den heidnischen Völkern zu vermischen. Und haben also die nächste Generation sich verheiraten lassen mit Ungläubigen. Und das war wirklich eine Katastrophe. Esra ist erschüttert über diesen Zustand. Und so sehen wir, mit dieser Befreiung im 16. Jahrhundert ist nicht einfach alles gut geworden nachher. Wir sehen, welche Treulosigkeit das Volk Gottes auch in der Befreiung dann begangen hatte. Aber Esra, der sagt nicht einfach, diese Leute, die sind untreu, sondern er identifiziert sich mit dem Volk Gottes. Und liegt da so vor Gott. Wann steht er auf? Um die Zeit des Abendopfers. Das ist 3 Uhr nachmittags. Wir haben ja schon gesehen, in Esra 3 haben sie das Morgen- und das Abendbrandopfer wieder eingeführt. Das Morgenbrandopfer wird im Durchschnitt, wurde das im Tempel um 9 Uhr morgens aufgelegt und das Abendbrandopfer um 3 Uhr. Das sind genau die Eckzeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt um 9 Uhr, da legt man das erste Opfer auf und er starb um 3 Uhr, die 9. Stunde. Das war die Zeit, wo man das letzte Opfer auflegte, das Abendbrandopfer. Also sein Leiden am Kreuz war die Erfüllung aller zuvor geschehenen Opfer in seinem einen unwiederholbaren Opfer. Und so ist die Kreuzigung genau charakterisiert durch die Tageszeiten der Opfer im Tempel. Und nun beim Abendopfer, das ist die Zeit, wo der Herr Jesus später sagt, es ist vollbracht. Steht Esra auf. Das ist schon eindrücklich. Also, wir können auch aufstehen auf der Grundlage des vollbrachten Werkes des Herrn Jesus Christus. Und in Esra 10 sehen wir dann, wie Esra eine totale Reformation durchsetzt und eine alttestamentliche biblische Absonderung verlangt. Die kann man übrigens nicht einfach so übertragen, del gel, aufs Neue Testament. Denn im Neuen Testament, in 1. Korinther 7, in 2. Korinther 7, 11 wird gewarnt vor einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Also, wenn ein Gläubiger eine Ungläubige heiraten will, also umgekehrt, ist ein ganz eindeutiger Verstoß gegen ein göttliches Gebot. Nicht unter einem ungleichen Joch. So wie man einen Esel und ein Rind nicht unter das gleiche Joch zusammenschließen darf. Also, das ist ein Verstoß. Aber in 1. Korinther 7 sehen wir, wenn dann zum Beispiel jemand zum Glauben kam und der Ehepartner ist ungläubig, ja, dann durfte deswegen die Ehe nicht einfach aufgelöst werden. Und so kann man also diese Sache hier in Esra 10 nicht einfach del gel aufs Neue Testament übertragen, denn ein alttestamentlicher Sachverhalt muss, wenn er heute immer noch gelte, durch eine neutestamentliche Stelle abgestützt werden. Aber da sehen wir, unter der Gnade ist der Unterschied, dass Gott sagt in 1. Korinther 7, wenn nun die Tatsache da ist, von einem ungleichen Joch, Erster Korinther 7, Vers 12, den übrigen aber sage ich nicht der Herr. Das heißt, Paulus hatte nicht eine ausdrückliche Offenbarung des Herrn zu dieser Sache, sondern er spricht jetzt in apostolischer Inspiration. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt, das heißt auf die Seite gestellt, abgesondert, ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Die Kinder sind nicht automatisch bekehrt. Das haben wir auch erlebt. Aber sie haben eine ganz besondere Chance, das heißt, sie sind heilig, das heißt, für Gott auf die Seite gestellt. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Und so weiter. Also, das ist sehr wichtig, dass man Esra 10 dann nicht irgendwie falsch auf die neutestamentliche Situation überträgt. Esra hat gewissermaßen für das irdische Volk Gottes da eine Absonderung durchgeführt, um eben die Auflösung Israels unter den Heidenvölkern zu verhindern. Ja, wir sind so mit der Zeit durch. Wir haben nicht alle Punkte, die auf dem Blatt sind, berührt. Zum Beispiel auf Seite 2 habe ich Babylon im Neuen Testament etwas ausgeführt, um den neutestamentlichen Bezug zur babylonischen Gefangenschaft zu machen. In der Offenbarung haben wir zwei Gegensätze. Babylon, die große Hure, und als Gegensatz das neue Jerusalem, die Braut, die Frau des Lammes. Das eine ist die falsche Kirche, das andere ist die wahre Kirche. Und die falsche Kirche wird beschrieben mit verschiedenen Kennzeichen. Ich kann vielleicht da nur empfehlen, das Buch von Dave Hunt über die Frau, also diese Hure Babylon, wo er wirklich jeden Punkt, wie er in der Offenbarung beschrieben wird, anhand der Geschichte, also schlicht umwerfend darlegt. Es ist interessant, in Offenbarung 18, Vers 4, kommt der Aufruf, Gott sieht sein Volk in Babylon und sagt, geht aus ihr hinaus. Ich habe ja am letzten Bibelstudientag über den Untergang Babels gesprochen. Und wir haben gesehen, Babylon, Babel im Alten Testament, das ist der Südirak. Ich habe kaum etwas gesagt über Babylon in der Offenbarung. Das alttestamentliche Babel oder Babylon schattet das geistliche Babylon in der Offenbarung vor. Genauso wie das alttestamentliche Jerusalem das neue Jerusalem vorschattet. Nun ist es aber interessant, in Offenbarung 18, das ist unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, Kapitel 19, dort wird das Volk noch einmal aufgerufen, also ganz endzeitlich, geht aus ihr hinaus! Und das ist eine ganz klare Anspielung auf Jeremia 50, 51, wo die Juden im Südirak aufgerufen werden, geht aus Babylon hinaus, damit das Gericht euch nicht trifft. Aber wir sehen, das ist der Endpunkt, die letzte Chance des Ausziehens, des Flüchtens. Aber man hat die Möglichkeit, um auszuziehen, schon längst gehabt, nämlich in Esra 1. Und so ist Offenbarung 18, dieser Aufruf an das Volk Gottes, das ist gewissermaßen der Endpunkt, wo Gott sein Volk, seine Erlösten sieht und sie hinausruft, aus nun zu gehen. Aber es ist nicht die Parallele zu Esra 1. Esra 1 ist gewissermaßen auf die Kirchengeschichte übertragen viel früher, wo das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft hinausgehen konnte, um zurück zur Bibel zu finden. Ja. Dann wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Und dass auch diese alten Geschichten des Alten Testaments einen so direkten Bezug haben zu uns, zu unserem Leben. Und wir bitten dich, dass wir doch das übertragen können, nicht einfach für die anderen, sondern für uns persönlich, was das für uns bedeutet, wo wir stehen, was du von uns willst, und dass wir lernen können von diesem Esra, der dein Wort liebte, tat und auch umsetzte und lehrte, Herr Jesus, hilf uns, dieses Beispiel zu übertragen und auch für uns ernst zu nehmen, damit wir auch so zum Segen sein können für das Volk Gottes, wie das Esra damals war. Und wir danken dir, dass wir auch deine gute Hand kennen dürfen über uns. Und sie macht alles möglich. Und wir sehen nicht unsere Kraft, sondern wir sehen deine Macht und Souveränität, die über unserem Leben steht. Dafür preisen wir dich. Amen.